Ganzohr 2017. Das jährliche Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcasterinnen fand dieses Jahr an der Universität Innsbruck in Österreich statt. Die zweitägige Veranstaltung bestand aus Vorträgen und einem Barcamp-Teil. Die Vorträge wurden dieses Jahr aufgezeichnet. Wir hören jetzt Martin Senn von der Uni Innsbruck mit seinem Vortrag Aktuelle Weltpolitik, von der Idee zum politikwissenschaftlichen Podcast World Politicast. Martin Senn wurde während Ganzohr 2017 via Skype zugeschaltet. Weitere Infos und die Slides zu diesem Vortrag finden sich auf wissenschaftspodcasts.de.
Ich möchte in meinen kurzen Ausführungen auf zwei Sachen eingehen. Das erste ist einmal die Motivation, die Melanie schon erwähnt hat. Also warum ich mich überhaupt mit diesem Podcasting beschäftigt habe, warum ich mich dazu entschlossen habe, einen eigenen Podcast einzurichten, besser gesagt. Und das zweite ist, ich möchte ein bisschen meine Erfahrungen teilen im Betreiben dieses Podcasts, vor allen Dingen auch Erfahrungen im Betreiben eines Podcasts unter den Bedingungen der Tätigkeit an der Universität, die Melanie hat schon kurz erwähnt. Ich bin auch Institutsleiter und das seit März, als ich den Podcast eingerichtet habe, war das noch nicht absehbar. Das heißt, es hat sich auch hier haben sich die Rahmenbedingungen verändert, was auch einiges an neuen Herausforderungen für mich bedeutet. Zunächst einmal zur Motivation. Also, was hat mich bewogen, diesen World Politicast ins Leben zu rufen? Das sind im Endeffekt vier Punkte, die zu dieser Motivation geführt haben. Das erste ist, dass nachdem ja Politik ein allgegenwärtiges Phänomen ist, dass man als Politikwissenschaftler sehr oft mit der Frage konfrontiert ist, was sagst denn du zu irgendeinem Thema? Also derzeit ist es sehr oft der Fall, dass mich Leute fragen, ja, was sagst denn du zu der ganzen Sache mit Nordkorea? Das heißt, es ist schon so, dass man hier sehen kann, dass man im Bekanntenkreis, im Freundeskreis einiges in Frage gestellt bekommt, dass die Leute einen gewissen Bedarf haben an Kommentaren, Analyse von politischen Phänomenen. Und das war einer der Punkte, der mich dazu bewogen hat, eben zu sagen, ja okay, wenn die Leute wirklich wissen wollen, was ein Politikwissenschaftler zu diesen Themen zu sagen hat, dann braucht es irgendwie ein Medium, ein Format, dass man eben das, was man beruflich macht, auch in die Bevölkerung transportieren kann. Eine zweite Frage, die ich als Politikwissenschaftler oft gestellt bekomme oder oft gehört habe, ist, was macht eigentlich ein Politikwissenschaftler? Ja, also meine Erfahrung ist, dass Politikwissenschaft ein Wissenschaftsbereich ist, unter dem sich Leute relativ schwer was vorstellen können. Jetzt auch beispielsweise im Vergleich zu einem Chemiker vielleicht oder einem Physiker. Das ist, glaube ich, relativ greifbar, was ein Physiker macht, vielleicht vermeintlich greifbar. Beim Politikwissenschaftler ist es oft mal schwierig. Vor allen Dingen auch deswegen, weil Politikwissenschaft in Österreich eine relativ junge Disziplin ist. Also uns gibt es in der Form erst seit den 1970er Jahren, als wir uns von der Geschichte und der Rechtswissenschaft quasi emanzipiert haben. Und in Österreich ist dieses Verständnis für was macht ein Politikwissenschaftler eigentlich relativ wenig ausgeprägt, würde ich sagen. Also der Politikwissenschaftler ist in der Wahrnehmung oft einmal eher einer, der politisch kommentiert, also eine Art Talking Head. Aber was jetzt wirklich den Politikwissenschaftler als Sozialwissenschaftler ausmacht, als empirisch-analytischen Sozialwissenschaftler, dafür, glaube ich, gibt es in breiteren Kreisen der Bevölkerung kein wirkliches Verständnis. Und deswegen oft die Frage, was machst du überhaupt? Wie machst du Politikwissenschaft eigentlich? Weil gerade in der internationalen Politik, man macht so dann Interviews mit Donald Trump zum Beispiel, wie funktioniert sowas? Ja? Also Leute können sich hier sehr schwer unter dem wissenschaftlichen Arbeitsprozess auch der Politikwissenschaft oder der internationalen Politik im Bereich etwas vorstellen. Ein dritter Punkt, der mich auch dazu veranlasst hat, stärker in diesen Bereich der Transferleistung der Bevölkerung zu gehen, ist, dass wir es in der Politikwissenschaft seit einigen Jahren wieder verstärkt mit einer Debatte zu tun haben, die sich die Frage stellt, okay, ist unsere Disziplin überhaupt gesellschaftlich relevant? Das ist vor allen Dingen angesichts der Krisen, die es in den letzten Jahren so gegeben hat, also Stichwort die Finanzkrise, Eurokrise, die Flüchtlingskrise, auch die Krise in der Führungsleistung der Vereinigten Staaten, solche Sachen. Das hat alles diese Debatte angeheizt in der Politikwissenschaft. Sind wir eine Wissenschaft, die auch wirklich der Gesellschaft helfen kann, politische Phänomene zu verstehen und vor allen Dingen auch hier problemlösend zu agieren? Also es sind im Endeffekt so diese drei Aspekte, die in mir über viele Jahre auch gearbeitet haben und mich immer wieder dazu veranlasst haben, nachzudenken, okay, wie kann ich das, was ich als Wissenschaftler arbeite, auch einer breiten Bevölkerung oder einer breiteren Zuhörerinnen und Zuhörerschaft vorstellen. Mein Weg hat mich dann einmal zunächst über die Printmedien, über die klassischen Printmedien geführt. Also ich habe hier einiges in den letzten Jahren auch versucht unterzubringen an schriftlichen Kommentaren. Das Problem hierbei war für mich, dass zunächst einmal diese Kommentare immer sehr aktuell sein müssen. Also immer wenn man als Politikwissenschaftler an den Medien herantritt, ist es natürlich so, dass die Medien nur ein Interesse haben, wenn sie es auch wirklich tagesaktuell irgendwie verwerten können. Das kann funktionieren, aber es ist halt oft so, dass man vielleicht gerade an einem Thema arbeitet, das mit tagesaktueller Politik relativ wenig zu tun hat. Und das wird man dann in einer Tageszeitung, in einem Kommentar oder in einem anderen Format relativ schwer unterbringen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass selbst wenn man jetzt über tagesaktuelle Themen schreibt, es noch nicht klarerweise garantiert ist, dass man den Text auch unterbringt. Also ich habe hier auch öfters mal die Erfahrung machen müssen, dass wir von mehreren Medien im Prinzip abgewunken wurde und dann im Endeffekt das, was ich an Zeit investiert habe, eigentlich mehr oder weniger vergeudet war. Ein drittes Problem, das sich in dem Zusammenhang noch gezeigt hat, was ich kennengelernt habe, ist, dass bei Tageszeitungen oder bei tagesaktuellen Medien natürlich auch der Prozess der Forschung schwer zu vermitteln ist. Und mir geht es ja auch darum, zu zeigen oder ein bisschen mitzuteilen, was politikwissenschaftliche Forschung ist. Also nicht nur der politikwissenschaftliche Kommentar, sondern eben vor allen Dingen auch, wie politikwissenschaftliche Forschung funktioniert. Und das ist natürlich nochmal schwerer, in solchen tagesaktuellen Medien zu vermitteln. Also diese auch Erfahrung mit den klassischen Printmedien hat mich dann dazu geführt, ein bisschen zu mir Gedanken zu machen, okay, welche Alternativen könnte es hier geben? Und da war für mich im Endeffekt ein Schlüsselerlebnis, und dieser, da möchte ich auch ein bisschen Werbung machen, wobei dieser Podcast, der Community, dieser Podcast sicher vertraut ist. Ein Schlüsselerlebnis war für mich der Podcast SWR 2 Wissen. Den habe ich sehr häufig auf meinem Weg in die Arbeit. Ich bin in Kufstein zu Hause. Kufstein ist fast 80 Kilometer von Innsbruck. Da gehen sich meistens 1,5 Folgen von diesem SWR 2 Wissen aus. Und das war für mich eine Art Eye-Opener. Ich habe gesagt, okay, das ist wirklich ein Format, mit dem möchte ich es irgendwie gern probieren. Das SWR 2 Wissen war für mich so der letzte Baustein dieser Motivationskette, die mich im Endeffekt zu dem Podcasting geführt hat. Dann eben, habe ich schon erwähnt, im November letzten Jahres, also Oktober, November, war mein Entschluss gefasst, okay, ich möchte das umsetzen, und seitdem existiert eben dieser World Politicast in der Form, wie jetzt online ist. Das war mal zur Motivation ganz kurz, also was mich in diesem Bereich des Podcastings geführt hat. Ich möchte jetzt als zweiten Punkt noch kurz meine Erfahrungen skizzieren, also welche Lehren ich nach gut 10 Monaten und 9 Folgen ziehen kann. Also 10 Monate und 9 Folgen sagt ja auch schon einiges darüber aus, was ich jetzt gleich sagen werde. Ganz kurz zu dem, was sich für mich herauskristallisiert hat in den Formaten, die ich bedienen kann. Es haben sich für mich im Endeffekt bei dem Podcast 3 Formate herauskristallisiert. Das erste ist der analytische Kommentar. Und der analytische Kommentar ist im Endeffekt eine Reaktion auf aktuelle Entwicklungen, die in einen Forschungsbereich fallen. Also ich habe in der letzten Zeit verstärkt auch das Thema Nordkorea bearbeitet, weil es auch leider sehr viel in den Medien ist. Und der analytische Kommentar ist eben etwas, wo ich auf Basis meiner Forschung oder auch das, was man bei anderen liest, erkläre, was eigentlich derzeit passiert. Also warum ist Nordkorea jetzt so aggressiv beispielsweise im Außenverhalten? Warum führen sie diesen und jenen Test durch? Das sind meist auch kürzere Formate, so im Bereich von 10 Minuten. Das zweite Format, das ich bediene, das ich entwickelt habe, ist der Bericht über meine eigenen Forschungsprojekte. Ich habe beispielsweise vor einigen Wochen eine Folge zu gezielten Töten der internationalen Ordnung online gestellt. Also hier geht es mir wirklich darum, auch den Forschungsprozess darzustellen, also wie ich beispielsweise auf das Thema gekommen bin mit gezielten Töten und wie im Endeffekt, oder was im Endeffekt das Produkt ist, das herausgekommen ist. Das war ein Special Issue in einer Fachzeitschrift. Das dritte Format, das sich etabliert hat im Laufe der Zeit, ist das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen über ihre jeweilige Forschung. Die letzte Folge, die ich vor ein paar Tagen online gestellt habe, ist mit einem Kollegen am Institut, mit dem ich über den transnationalen Terrorismus gesprochen habe. Also diese drei Formate haben sich für mich so im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Ich habe ursprünglich noch andere Formate angedacht, aber die waren irgendwie, also entweder ich habe keine Zeit gehabt, das umzusetzen, oder es hat sich irgendwie auch bei den Nutzungsstatistiken gezeigt, dass es nicht wirklich der Hit war. Und die drei haben sich für mich herauskristallisiert als diejenigen, die für mich am erfolgversprechendsten und auch am persönlich zufriedenstellendsten sind. Was für mich sehr überraschend war und was mich auch sehr gefreut hat, sind die Zugriffszahlen. Es kann jetzt sein, dass ich vielleicht, wenn ich die Zahlen nenne, einiges an Schmunzeln erzeugen werde, aber mich hat es sehr gefreut. Und zwar seit 4. November 2017 habe ich gut 3.500 Downloads von dem Podcast gehabt. Also werden die Podcast-Profis im Raum vielleicht denken, ja okay, das ist eher im Bereich der marginalen Nutzungsstatistiken. Aber wenn man das ein bisschen vergleicht mit dem, was man sonst an Leserschaft hat, als Sozialwissenschaftler, vor allen Dingen auch bei den Fachzeitschriften veröffentlicht, dann ist es doch in einem relativ kurzen Zeitraum ein sehr großer Impact, wenn man so möchte. Ja? Also so der klassische Journal-Artikel, der hat über die Jahre vielleicht sagen wir mal 300 Downloads, dann ist eh schon super, wird vielleicht 20 Mal zitiert, dann ist noch besser. Aber 3.500 Downloads von dem Podcast war für mich auch etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein Medium, das in die richtige Richtung geht. Auch interessant, obwohl der Podcast bis jetzt durchgängig in deutscher Sprache war, sind die Zuhörer doch relativ breit gestreut. Also Kernbereich ist natürlich Österreich, Deutschland und die Schweiz, aber es ist trotzdem die Zuhörerschaft eine globale, also Amerika, Lateinamerika, auch Asien. Das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, dass auch der Podcast in diesem Bereich Verbreitung findet. Das heißt, für mich ist es sehr schön zu sehen, dass man als Wissenschaftler über dieses Medium auch die Leute erreichen kann. Ja? Und ich bekomme auch zaghaft, aber doch Feedback, wobei das dann doch eher aus dem näheren Umkreis kommt. Und das führt mich dann schon zu den Herausforderungen in diesem Bereich oder was für mich die Schwierigkeiten sind oder was sich als Schwierigkeit herauskristallisiert hat. Der erste Punkt, das wird wenig überraschend sein, ist der Faktor Zeit. Ich habe schon erwähnt, ich habe im März die Leitung des Instituts für Politikwissenschaft übernommen. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt diese Verwaltungsverpflichtung, die sehr lohnend ist und die ich auch sehr gerne mache, keine Frage, aber ein Institut leiten mit über 20 Mitarbeitern, da wird er nicht hart oder nicht langweilig, für den Nicht-Österreich. Die akademische Lehre, ich muss 4 Lehrveranstaltungen pro Semester abhalten, auch sehr lohnend, eine Tätigkeit, die ich sehr gerne mache, aber sehr zeitaufwendig. Und nicht zuletzt ist die Hauptaufgabe des Politikwissenschaftlers die Forschung. Und neben all dem noch den Podcast zu kreieren, das ist eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen, die ich vielleicht auch am Anfang etwas unterschätzt habe. Deswegen auch aus meiner Sicht die etwas geringe Anzahl der Folgen insgesamt. Also ich bin seit November, wie gesagt, online mit dem Podcast und habe letzte Woche die 9. Folge fertiggestellt. Aus meiner Sicht sollten es mehr sein, aber es ist auch schlichtweg nicht mehr durchführbar für mich. Also es sind meistens auch Nacht- und Nebelaktionen, wo ich am Abend den Podcast aufnehme und machen wir schnell das Gespräch mit einem Kollegen mache und mich dann eben bis weit in die Nacht hinsetze und die Geschichte eben fertig bearbeite. Das führt mich zur zweiten Herausforderung, und zwar die Frequenz des Podcasts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man wirklich eine Zuhörerschaft entwickeln möchte, eine Stammzuhörerschaft, da muss man auch entsprechend oft liefern, weil 9 Podcasts in, sagen wir mal, 10 Monaten vielleicht doch etwas ist, wo die Leute vielleicht wenig bei der Stange bleiben oder sagen, ja okay, der Podcast, der liefert auch nicht wirklich. Das heißt, ich sehe mich auch da irgendwie, jetzt nicht unter Zugzwang, das ist das falsche Wort, aber ich würde gerne eine höhere Frequenz fahren mit dem Podcast, um eben eine, sagen wir mal, Kernzuhörerschaft irgendwie zu entwickeln, auch die Leute entsprechend bei der Stange zu haben. Damit einhergeht aber auch ein anderes Problem, und zwar, dass ich auch nicht wirklich so viele neue Forschungsprojekte habe, ja, also die ich monatlich oder vielleicht in einer höheren Frequenz präsentieren könnte. Und eigentlich aus dieser Zwangslage ist auch dieses Format der Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen entstanden. Ich gedacht habe, okay, so viel kann ich gar nicht kommentieren, so viele Forschungsprojekte habe ich gar nicht, dass ich wirklich permanent hier etwas liefern kann. Aber vielleicht ist das auch eine Erwartungshaltung, die man bald erfüllen muss. Also bin ich auch auf Feedback sehr gespannt. Damit einhergehend ein weiteres Problem, eine weitere Herausforderung ist für mich, dass ich nicht wirklich Strategien für mich entwickeln konnte, wie ich die Zuschauerschaft erweitern kann. Das heißt, im Endeffekt ist es auch eine Frage der Werbung. Also mir stellt sich die Frage, wie kann ich meinen Podcast wirklich effektiv bewerben? Derzeit ist es so, dass ich den Podcast über Twitter bewerbe, also der Podcast selber hat einen Twitter-Account. Ich retweete das auch immer ganz brav über meinen persönlichen Tweet und freue mich jedes Mal, wenn die Uni Innsbruck das auch entsprechend retweetet und auch Kollegen, also die sind da auch ganz eifrig. Aber diese Retweet-Kette reißt dann relativ schnell einmal ab. Ja. Also über die, die man persönlich in die Pflicht nehmen kann, ist dann das Werbepotenzial sehr schnell erschöpft auch. Das heißt, mir stellt sich die Frage, gibt es hier Strategien, wie kann man den Podcast vielleicht noch ein bisschen breiter bewerben? Genau, zweite Schiene, die relativ uneffektiv ist, ich habe den Link auch noch in meiner E-Mail-Signatur drinnen, also keine Ahnung, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich keiner lesen. Ja. Die letzte Herausforderung, die sich mir stellt, und auch das schon als Frage, ich habe relativ wenig Feedback auf die Folgen bekommen bis jetzt. Also auch wieder aus dem näheren Bekannten- und Freundeskreis, auch Kollegenkreis, schon einiges an Feedback. Okay, das ist gut, das ist schlecht, das läuft weniger ideal, das kann man besser machen, das gefällt mir gut. Aber es ist wirklich, dass Leute auf den Podcast Bezug nehmen und sagen, okay, also es ist wirklich, die man nicht kennt. Das ist bis jetzt ein- oder zweimal erfolgt, aber ist sonst ausgeblieben. Mir würde es mich auch interessieren, wie man das anregen kann oder ob das generell was ist, was vielleicht beim Podcasten weniger relevant ist. Letzter Aspekt noch, oder letzte Frage, die sich mir stellt. Bis jetzt sind alle Podcasts in deutscher Sprache gewesen, bewusst auch, weil es mir ein Anliegen ist, bei einer Wissenschaft, die englisches Lingua Franca hat, auch für ein deutschsprachiges Publikum hier tätig zu sein. Aber stellt sich mir auch die Frage, ob ich vielleicht ab und zu wechseln sollte. Es ist auch eine Möglichkeit, über englische Podcasts hier eine weitere Verbreitung zu finden. Oder ist auch der Podcast-Raum im Englischsprachigen schon so groß, dass man hier als kleiner Fisch vielleicht ohnehin keine Chance hat. Also das sind noch einige Fragen und ich würde mich sehr freuen, wenn es hier vielleicht einige Antworten auch aus der Runde gibt. Aus meiner Sicht abschließend eine Bewertung. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt zum Podcasting gemacht habe, weil es aus meiner Sicht eine sehr schöne Möglichkeit ist, Leute zu erreichen. Es sind doch einige, vielleicht könnten es mehr sein, es sind doch einige. Und es ist immer wieder eine lohnende Erfahrung, wenn man einen Podcast produziert, in vielerlei Hinsicht, auch für die eigene, sagen wir mal, für die eigene Karriere als Vortragender. Und ich habe auf jeden Fall vor, dass ich bei der Podcasting-Geschichte noch einige Zeit dabei bleibe. Ich sage mal danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar und vielleicht auch halbwegs interessant. Und ich würde mich sehr über Kommentare und Fragen aus dem Publikum freuen. Dankeschön.